Der gesamte radioaktive Müll aus den gesamten Betriebsjahren der deutschen Kernkraftwerke passt in ein olympisches Schwimmbecken. Die Politik müsste sich einig werden in Deutschland, diese ganze Gesetzeslage wieder verändert werden muss. Also die Kernkraftwerke von der Sicherheit, das ist, glaube ich, die sicherste Art der Stromerzeugung, die wir haben.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, ein weiteres Mal auf dem HKCM-Kanal, Manfred Haferburg.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
Sehr gerne, Herr Haferburg. Nun, es dürfte sich anfühlen, auch wenn ich sicher bin, dass Sie sich so nicht fühlen, weil Sie da nicht der Typ dafür sind, aber wie ein später Sieg. Wenn wir mal reflektieren, die letzten Interviews, die Sie gegeben haben, manche sind schon mehrere Jahre alt auf dem HKCM-Kanal, da haben Sie vieles vorausgesagt, was sich jetzt als Realität herausgestellt hat. Und doch wurde man damals sehr dafür kritisiert. Wir sprechen über Atomenergie, den Einsatz, die Wichtigkeit davon. Ich möchte Sie aber ganz kurz mal unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir gleich starten. Sie sind Diplom-Ingenieur für Kernenergetik, waren Oberschichtsleiter im Kernkraftwerk Greifswald und haben im Katastrophenwinter 78-79 verhindert, dass es in der damaligen DDR zu einem Blackout kam. Darüber hinaus arbeiten sie mehrere Jahre für die World Association of Nuclear Operators und haben im Zuge dieser Tätigkeit über 120 Kernkraftwerke weltweit besucht, begutachtet und Führungskräfte ausgebildet. Inzwischen sind sie auch als Autor tätig und haben einerseits den Roman Wohnhaft geschrieben und andererseits das Buch Atomenergie, jetzt aber richtig. Herr Haferburg, meine erste Frage an Sie. In Zeiten wie diesen zeigt sich ja, wie wichtig es ist, auch eine resiliente Energieversorgung zugreifen zu können. Und wer hätte es gedacht? Auch die EU-Kommissionspräsidentin Frau Ursula von der Leyen hat inzwischen erkannt, dass der Atomausstieg ein schwerer strategischer Fehler war. Man kann jetzt nur hoffen, dass schnellstmöglich ein Weg zurück zur deutschen Atomenergie gefunden wird. Und daher meine Frage, ist es überhaupt möglich, dass wir jetzt nochmal zurückgehen und wie lange würde das Ihrer Meinung nach brauchen?
Ja, vielleicht darf ich erstmal ein Wort zu der Frechheit sagen, zu der Ungeheuerlichkeit, mit der sich jetzt Leute hinstellen, die ein Viertel der deutschen Stromerzeugungskapazität zerstört haben, unwiederbringlich oder mehr oder weniger unwiederbringlich, absichtsvoll und den Rückweg auch durch das Sprengen der Brücken verbaut haben. Das Kühlturmsprengen ist ja in Deutschland, hat ja einen Volksfestcharakter angenommen. Und jetzt stellen sie sich hin, ja, war halt so eine Idee, hat nicht funktioniert, machen wir was anderes. Und das ist sozusagen das Erste, was für eine Ungeheuerlichkeit, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie sich in einer Ecke verkriechen müssen, erheben sie wieder den Führungsanspruch und wollen auf ihrem verqueren Weg weitergehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, inwieweit eine Rückkehr zur Kernenergie möglich ist in Deutschland, ist sehr schwierig zu sagen, weil es ja erstens eines politischen Willens bedarf. Die Politik müsste sich einig werden in Deutschland, dass diese ganze Gesetzeslage wieder verändert werden muss. Das heißt, das Atomgesetz muss auf den Stand von 2003 gebracht werden. Es muss das Transportverbot aufgehoben werden. Es muss das nukleare Recycleverbot aufgehoben werden. Es gibt einen Verhau von Gesetzen und Vorschriften, die derzeit eine Rückkehr unmöglich machen. Und dazu müsste sich natürlich das rechte und linke Lager einig werden. Und diese Einigkeit und politischen Mehrheiten sehe ich in der derzeitigen Situation nicht. Das ist die politische Seite. Und die dritte Seite ist die technische Seite. Das ist am einfachsten zu beantworten. Wenn Sie einem Ingenieur Geld und Zeit geben, dann kann er Ihnen fast alles bauen und basteln, was Sie von ihm haben wollen. Es ist also sicher möglich, dass man in Deutschland einige der abgeschalteten Kernkraftwerke zurückholen könnte. Wir können später vielleicht noch besprechen, welche und warum. Und es wäre möglich, sagen wir mal, 6, 7 der abgeschalteten Anlagen wieder zu beleben. Es ist jetzt nur um ein Vielfaches teurer und langwieriger, als es noch vor 2 Jahren war. Wir haben uns vor 2 Jahren unterhalten, wir zwei, über dieses Problem. Und ich habe gesagt, das wird mit jedem Tag teurer und schwieriger. Weil die sägen das Ding ja auseinander. Ne? Und das ist halt das Problem.
Ja, und wohlgemerkt auch das Timing, dass sich jetzt gerade die, die dagegen waren, hinstellen und sagen, ja, war ein Fehler. Ich meine, man hat gewartet, bis die zum Teil abgestellt und wie sie sagen, zersägt sind. Zum anderen Teil der Volksfestcharakter. Man sieht da die Videoaufnahmen, die Leute jubeln mit ihren Handys, das Ding zerfällt in sich und alle jubeln. Juhu, endlich teureren Strom für uns Bürger. Das ist so wichtig. Wir wollen eine noch höhere Belastung haben. Und jetzt, gerade dann, wo man so, sie sagen, der Point of No Return, der ist noch nicht erreicht, aber es wird einfach unfassbar teuer in einem Land, dem es wirtschaftlich immer schlechter geht. Jetzt gerade kommen sie raus und sagen, ach, das war jetzt wirklich ein dummer Fehler, den wir da gemacht haben, als ob sie das nicht schon von Anfang an gewusst hätten. Meine Frage an Sie, angenommen, wir hätten jetzt wieder Atomstrom, den wir nicht von Frankreich importieren, sondern eigenen, würde das. Oder anders gefragt, wie weit könnten die Strompreise dadurch gesenkt werden und ist das ein Soforteffekt oder tritt der erst nach und nach ein?
Also ich habe mich das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ich habe mich mit der KI darüber gestritten und habe da erstmal was gelernt. Die künstliche Intelligenz ist ziemlich atomkritisch und links eingestellt.
Ist keine Neuigkeit.
Man muss ihr jeden Fakt aus der Nase ziehen. Also ich habe gefragt, die gleiche Frage habe ich der KI gestellt und dann, ja, das ist möglich, also so 3 Cent pro Kilowattstunde betragen. Und dann habe ich so gesagt, na, und was ist denn mit den Gaskraftwerken, die wir dann nicht bauen müssen, wenn wir 6 Kernkraftwerke wieder in Betrieb haben? Ah ja, das ist auch nur eine Investition, das kommt auch noch dazu. Und dann habe ich gefragt, was ist denn mit dem Netzausbau? Der muss ja dann auch nicht mehr so teuer werden. Ach ja, das kommt auch noch dazu. Und so hab ich mit der KI hin und her gehandelt. Also am Ende haben wir uns so auf 5 oder 6 Cent pro Kilowattstunde geeinigt. Das ist ja auch schon ein Betrag für die Verbraucher, wenn der Strom nicht mehr 40 Cent, sondern nur noch 34 Cent kosten würde. Aber es wäre möglich, natürlich nicht sofort, das ist doch klar. Sie müssten erstmal die Kernkraftwerke wieder ans Laufen bringen. Und die kommen ja nicht alle mit einmal, sondern die kommen ja dann sukzessive. Also es würde sich auf den Strommarkt sehr auswirken. Wir hätten wieder solide Grundlast und wir müssten nicht unheimlich viel Geld in allen möglichen Nebentöpfen ausgeben. Und die Kernkraft produziert zu Grenzkosten von 2 bis 3 € Cent pro Kilowattstunde. Das ist durch andere Energieträger nicht so ohne weiteres zu schlagen.
Wir wissen ja, der Atomausstieg wurde entgegen der fachlichen Expertise aus dem Wirtschaftsministerium vollzogen, obwohl ausdrücklich vor den Folgen gewarnt wurde. Dennoch hat man diesen Atomausstieg durchgedrückt und das, während wir kurz davor, also das Ganze wurde durchgedrückt, als wir dann kurz danach Nord Stream 2 gesprengt wurde. Wir wissen heute von den Ukrainern, also das Land, in das wir Milliarden Euro an Unterstützung schicken, zerstört böswillig unsere Energieinfrastruktur. Das ist eigentlich das, was ein Kriegsgegner macht. Und trotzdem überweisen wir jetzt weiter Geld und schweigen einfach darüber. Ich meine, das alleine schon ist eine eigene Story, aber da kann man ja durchaus, und da sprechen ja auch manche von Sabotage, also wie kann man gleichzeitig sich von wichtiger Atomenergie abschneiden, dann sagen, wir wollen kein russisches Gas mehr, sich dann die Pipeline sprengen lassen und den, der sie gesprengt hat, weiterhin mit Waffen und Geld versorgen. Wenn wir jetzt nun mal von Fahrlässigkeit ausgehen, ja, wohlwollend, dann kann man doch nicht behaupten, dass die Politik daran interessiert ist, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Wenn wir also davon ausgehen, dass da eine gewisse Fahrlässigkeit bis Sabotage da war, meinen Sie, dass die Möglichkeit besteht, dass hier auch jemand zur Rechenschaft gezogen wird?
Ich bin kein Jurist, Herr Hopf. Ich kann nur das sagen, was so Allgemeinwissen ist. In Deutschland ist es so, dass politisch keine Politikerhaftung und juristisch keine Politikerhaftung es gibt. Es sei denn, dem Politiker Jeder Politiker könnte ein kriminelles Verhalten nachweisen, sprich Bestechung, Betrug und solche Dinge. Das dürfte schwierig werden. Erstens, weil es keine Staatsanwaltschaft gibt, die irgend so eine Anzeige gegen einen Bundeswirtschaftsminister entgegennehme. Und zweitens auch, weil, ja, wie soll ich sagen, die Gesetze sind nicht danach. Der Einzige, der die Politiker in dieser Sache zur Rechenschaft ziehen kann, ist wer? Der Wähler. Und der hat ganz offensichtlich entweder noch nicht verstanden, sehr wahrscheinlich noch nicht verstanden, was das Ganze bedeutet. Das kommt jetzt erst in den nächsten Monaten auf ihn zu. Oder er ist damit, es hält davon begeistert, denn gucken Sie sich die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und in
Alles klar.
Rheinland-Pfalz an. 60 bis 70% finden das toll. Also der Einzige, der die Politiker zur Rechenschaft ziehen kann, ist der Wähler. Und das wird er auch eines Tages tun, aber das dauert vielleicht noch ein Weilchen.
Wenn wir uns aktuell den neuesten Stand der Entwicklungen anschauen bei Atomkraftwerken, könnte man ja auch sagen, okay, man sieht das Ganze als Chance, wenn wir jetzt noch mal von Null anfangen müssten, dass wir dann beispielsweise diese Dual-Fluid-Reaktoren oder diese Mikromodular-Reaktoren nutzen würden. Sehen Sie da Chancen, dass diese Technologie schon so weit ist, dass wir jetzt damit unsere neue Atominfrastruktur aufbauen könnten?
Also, da gibt es ja eine heillose Verwirrung in der Politik über die neuen Nukleartechnologien. Fangen wir mal bei dem Lustigsten an, bei der Kernverschmelzung, also bei der Sonnenreaktion. Das sind wo in Bayern zwei gebaut werden sollen und in Deutschland einer. Der Bundeskanzler sagt, also wir bauen den ersten Fusionsreaktor in Deutschland. Und der Söder setzt noch einen drauf, ne, wir bauen in Bayern gleich zwei. Die Technologie ist noch nicht marktreif. Und das wird sie auch so schnell nicht, weil die Probleme der Implementierung gigantisch sind. Das Plasma hat eine Temperatur von 120 Millionen Grad. Und diese Temperatur koppeln Sie mal aus. In ein Wasserdampfsystem, mit dem Sie dann eine Turbine antreiben können. Das ist nicht so einfach. Das geht nur über Neutronen. Das heißt, Sie müssen ein Material haben, was extreme Temperaturen und Neutronenbeschuss aushalten kann. Sie müssen ein Magnetfeld bauen, eine Schüssel aus Magneten, das Magnetfeld, die die Plasma, was zappelt wie wild, in Schach hält. Und also das dauert noch. Dann haben wir wir haben drei Generationen von Reaktoren, die derzeit schon in Funktion sind. Das erste sind die Arbeitspferde, die wir in Deutschland alle abgeschaltet haben. Die Druck- und Siedewasserreaktoren, die großen Reaktoren, die Grundlast machen. Das ist eine bewährte Technologie, die funktioniert, die ist auch sicher und die ist auch billig. Das zweite sind die jetzt aufkommenden Reaktoren, diese sogenannten Small Modular Reactors, die SMRs. Natürlich, die gibt es schon lange. Was glauben Sie, womit die Flugzeugträger fahren? Was glauben Sie, was da drin ist? Haben die einen Dieselmotor? Die Chinesen vielleicht, weiß ich nicht, aber nicht mal die. Also selbst unser französischer Flugzeugträger Charles de Gaulle wird von zwei 16 Megawatt Reaktoren angetrieben. Diese Dinger gibt es schon. Die Russen haben die Eisbrecher. Die Russen haben das Schiff Akademik Lomonossow, was das tschukotische Netz versorgt. Das gibt es alles schon. Die Amerikaner bauen neue. 127 Projekte sind in Arbeit insgesamt nach der Internationalen Energieagentur. Und die am Markt effektiv sind, die werden sich durchsetzen. Und dann haben wir
Atom-U-Boote müssten doch auch so funktionieren, oder?
bitte?
Atom-U-Boote müssten doch auch so funktionieren.
Atom-U-Boote natürlich, die haben auch kleine Reaktoren. Und ich glaube, es gibt auch eine gigantische Nachfrage nach Mikroreaktoren. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Die beiden Sonden, die zur Sonne geflogen sind, vor 35 Jahren sind die losgeschickt worden, die haben Plutoniumbatterien, also Mikroreaktoren drin. Die funktionieren immer noch.
Verstehe.
Das ist noch diskrete Technik mit Transistoren. Und die Dinger funktionieren immer noch. Also es ist ein Wunder. Steht natürlich auch ein gigantischer Bedarf. Es wird sicher schon mal irgendwann solche kleinen Reaktoren geben, die zum Beispiel was weiß ich, ein Schiff antreiben oder einen Bataillonsstab vom Militär versorgen. Also solche Dinge sind in Entwicklung. Und diese neuen Reaktoren, die schnellen Reaktoren mit den Flüssigkeiten, die sind technisch machbar, die sind aber noch nicht technisch ausgereift. Das heißt, diese Startups, die damit arbeiten, benötigen Kapital, um ihre Versuchsreaktoren bauen zu können. Die Herausforderung hier ist, dass sie ein Material haben müssen, was ungefähr 1000 Grad Betriebstemperatur aushalten kann, 40 Jahre lang, und dann unter starkem Neutronenschuss mit Flüssigsalzen in Berührung oder mit flüssigem Blei. Also das hat es werkstoffmäßig in sich, und da werden wir eine Lernkurve noch haben. Sprich, diese Reaktoren werden sicher nicht einsatzbereit sein in einer Zeit unter 10 Jahren.
Ich verstehe. Herr Haferburg, jetzt ist es ja so, dass viele der Argumente jetzt schon mindestens so alt sind wie die kleinen Reaktoren, die Sie gerade erwähnt haben. Und diese Argumente sind meistens Endlagerproblem, die Gefahr eines Super-GAUs. Ich meine, ja, gab es Japan, aber Japan baut ja seitdem wieder fleißig Atomkraftwerke, dann die möglichen Umweltschäden. Und Sie sprachen aber vorher von sicheren Reaktoren, die die Grundlast bei uns in Deutschland gestellt haben. Wie realistisch sind die Gefahren der Leute, die meistens Atomkraft-Nein-Danke-Sticker auf ihren Autos draufkleben haben? Sehen Sie das heute noch nach dem aktuellen Stand?
Ich sehe derzeit drei Energiewende-Märchen, wenn Sie so wollen, die gepflegt und gehegt werden. Das erste ist das Abfallmärchen. Der nukleare Abfall, der Millionen Jahre strahlt und dann irgendwann mal unkommuniziert, weil die Leute das nicht mehr wissen, dass er dort ist, dann die Menschheit umbringen wird. Das zweite Märchen, was wir haben, ist das Märchen von dem teuren Atomstrom und von den extrem langen Bauzeiten. Und das dritte Märchen ist das Märchen von der Gefährlichkeit der Kernenergie. Fangen wir mal mit der Gefährlichkeit an, weil Sie das abfragen. Die Kernenergie hat, ich weiß nicht, wie viel hundert oder wie viel mehrere tausend Reaktorjahre schon in sich. Und wir hatten zwei sogenannte GAUs, die von den Grünen hochstilisiert worden sind zum Super-GAU. Größter anzunehmender Unfall reicht nicht, es musste der supergrößte anzunehmende Unfall sein. Und das eine war kein kommerzieller konstruierter Reaktor, sondern ein militärisches Projekt Tschernobyl. Das ist ein Reaktor, der Druckröhrenreaktor, der eigentlich gebaut wurde, der Typ, um Waffenplutonium zu erbrüten. Nur als die genug Waffenplutonium hatten, haben sie diesen Typ umgewidmet und machen Strom damit. Das kann man nämlich auch, und das geht ja auch. Sind ja noch sieben in Betrieb in Russland von dieser Sorte. Und da war es so, dass die Sicherheitskonstruktion, also die Sicherheitsfeatures, die ein normaler kommerzieller Reaktor hat, es gar nicht gab bei diesem militärischen Projekt. Es gab kein Containment, es gab keinen Schutz, es gab keine Diversifizierung, keine Redundanz. Es war schlichtweg eine schlechte Konstruktion, und das war ein echter GAU. Fukushima war etwas völlig anderes. Fukushima war das Resultat einer, würde ich sagen, Katastrophe biblischen Ausmaßes. Die Erdkruste ist da vor der japanischen Insel auf 400 Kilometer Länge aufgerissen in einer 150 Meter breiten Spalte. Die amerikanische Platte hat sich unter die europäische Platte geschoben. 150 Meter, glaube ich. Und die Energie, die dabei frei geworden ist durch diesen Druck, die hatte die Kraft von 35.000 Hiroshima-Bomben. Die Flutwelle war 40 Meter hoch und 2000 Kilometer lang. Und die hat das Kraftwerk getroffen. Und was war das Resultat? Es gab nicht einen einzigen Strahlentod. Also ich glaube, das hat eigentlich mit nuklearer Sicherheit recht wenig zu tun. Die Sicherheit ist nicht das Problem. Die Reaktoren, wenn sie ordentlich betrieben werden, die laufen sicher und sauber. Selbst in Kriegsgebieten fahren teilweise Reaktoren nicht. Wenn ich jetzt im Iran-Konflikt schaue, da haben wir ganz dicht nebenan, auf der anderen Seite der Straße von Hormuz, das Kernkraftwerk in den Emiraten. Das sind mehrere Blöcke. Ich weiß nicht, ob die abgeschaltet sind oder laufen, aber ich denke, die laufen. Und wir haben auch in der Ukraine Das Kernkraftwerk Saporischschja, was, glaube ich, weitgehend abgeschaltet und abgekühlt ist, also sicher. Aber auch das ist gelaufen während der Kriegshandlungen. Also die Kernkraftwerke von der Sicherheit, das ist, glaube ich, die sicherste Art der Stromerzeugung, die wir haben. Und dann haben wir noch diese Geschichte mit dem ewigen Abfall. Stelle ich Ihnen mal eine Gegenfrage, wenn das erlaubt ist. Wenn Sie mit Ihrer Familie ein Leben lang Strom aus Kernenergie konsumieren, wie viel hochradioaktiver Abfall entsteht da, Herr Hopf? Was glauben Sie?
Also für mich als Familie meinen Sie jetzt, oder?
Kind, Kegel, Oma, Opa und alles, was so in Ihrer engsten Familienkreis, sagen wir 10 Personen.
Ist eine gute Frage. Also, ich meine, wenn man mal überlegt, wie viel Müll eine Familie produziert, Woche für Woche, kiloweise Müll, die weggebracht wird. Ich habe
Ich will Sie jetzt
10
hier nicht quälen.
Kilo.
Ein Teelöffel.
Bitte? Was?
Ein Teelöffel.
Ein Teelöffel.
Die Kernenergie ist eine so hochkonzentrierte Energieform. Der gesamte radioaktive Müll aus den gesamten Betriebsjahren der deutschen Kernkraftwerke passt in ein olympisches Schwimmbecken. Das heißt also, die Menge des radioaktiven Mülls, die wir zu versenken haben in den sogenannten Endlagern, die ist vernachlässigbar. Das ist ganz wenig. Und außerdem halte ich die deutsche Lösung für die beste Lösung, die wir derzeit haben in Deutschland. Weil nämlich in diesen Brennelementen aus den abgebrannten Brennelementen aus den Reaktoren noch 95% der Energie drin ist. Die können in den Arbeitspferden, den alten großen Reaktoren, nur Uran-235 verbrennen. Und das ist angereichert mit 4% in diesen Brennelementen. Das Uran-238 ist also zu 96% noch da. Und in den neuen Reaktoren können Sie das in Spalten. Und Sie spalten das und das macht Strom beim Spalten. Und außerdem macht die Spaltprodukte können Sie dann in den alten Reaktoren wieder als Brennelemente einbauen. Wenn wir jetzt unseren Abfall in Deutschland nicht verbuddeln, leicht zugänglich machen und wir steigen eines schönen Tages wieder in die Kernenergie ein und schließen diesen Kreislauf, haben wir für 300 Jahre Strom für Deutschland aus diesem Abfall.
Nur wenn man das recycelt, das ist ja wirklich faszinierend. Also super interessant, was Sie da erzählen. Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage an Sie, Herr Haverburg. Wir haben ja vorgelesen, Sie sind ja quasi ein Globetrotter der Atomkraftwerke weltweit gewesen. Sie haben also wirklich alles gesehen. Von all den Atomkraftwerken, was war das spektakulärste, die für Sie interessanteste Erfahrung, die Sie dort gemacht haben?
Das ist eine Frage, die ich fast nicht beantworten kann, weil ich habe das als ein wirklich Riesenprivileg angesehen, dass ich eine Tätigkeit gefunden habe, die es mir ermöglichte, so viele Kernkraftwerke von innen zu sehen. Ich habe ein Kernkraftwerk in Karachi, weil Sie nach spektakulären Dingen fragen, ein Kernkraftwerk in Karachi gesehen, das ein alter Reaktor, der mit 70 Megawatt Leistung, glaube ich, also wirklich ein fast schon kleiner als ein SMR war, der dort mit 50 Megawatt betrieben wurde, weil sie nicht genug Brennstoff hatten. Die haben ja das Proliferationsabkommen nicht unterschrieben und standen auf der Sanktionsliste. Und dort waren 4000 Leute beschäftigt für diese 50 Megawatt. Sie konnten also keine Tür im Maschinenhaus selber aufmachen. Da war überall einer, der machte ihnen die Tür auf. Und das Kraftwerk war in einem, ja, würde ich sagen, nicht vergleichbaren Zustand mit den deutschen Anlagen, vorsichtig gesagt. Und trotzdem habe ich gesagt, es ist gut, dass ihr dieses Kraftwerk habt und betreibt, weil ich das Elend draußen gesehen habe, was außerhalb des Kraftwerkszauns war. Und Energie ist nun mal die Grundlage unseres Reichtums. Das beste Kernkraftwerk der Welt, das war ganz nahe. Das stand in Isar 2. Und der Bruder davon stand oben in Niedersachsen, da das Kraftwerk Lingen, Emsland und auch die Kraftwerke Philippsburg und so, das waren alles Top-Anlagen. Also mein Lieblingskraftwerk persönlich war Isar 2, weil es auch so hübsch gelegen war. war da landschaftlich und top gepflegt. Die Anlage war besser als neu. Und die Mannschaft war hervorragend. Und dieses Kraftwerk zu schneiden und zu sägen wir. Ich habe wirklich alles versucht, das Kraftwerk wenigstens daran zu hindern, sich selbst kaputt zu zerstören. Ich habe mich mit dem Kraftwerksleiter angelegt. Das tut mir heute noch leid, aber dagegen ist eben kein Kraut gewachsen. Und vielleicht noch eine weitere hervorragende Sache habe ich in Olkiluoto in Finnland gesehen, den neuen EPR. Das ist natürlich Zukunftstechnologie. Das ist Raumschiff Enterprise auf Erden.
Und der stand in Rotterdam oder steht in Rotterdam?
Der Olkiluoto. Haben wir uns missverstanden? Ist der Ton schlecht? Olkiluoto ist in Finnland.
Ah, in Finnland. Oh, okay, interessant.
Habe ich mich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt? Ich bitte um
Nein, nein, kein
Entschuldigung.
Problem. Kein Problem. Ja, das ist wirklich spannend und faszinierend. An die Zuschauer, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ich finde das ja wirklich, wann hat man mal einen Gast im Interview, der so tief drin steckt und auch so einen unglaublichen Erfahrungsschatz über mehrere Jahrzehnte gemacht hat in 120 Atomkraftwerken? Herr Haferburg, es war mir wieder eine Freude. Jedes Mal, wir haben dieses Thema schon öfters besprochen, jedes Mal ist es faszinierend. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit, hier was sagen zu dürfen. Positives über die Kernenergie. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir in Deutschland die wieder kriegen.
Ja, wir werden sehen und je weiter es bergab geht, desto schneller wird vielleicht auch das Erwachen kommen und Leute werden merken, dass sie selbst am Ende für die Fehlentscheidungen der Politik, für die sie selbst mitgewählt haben, verantwortlich sind. Herzlichen Dank.